Jo Leute, meine nächste Rapid-Session ist angesagt. Ich warte gerade, dass mein Vorgänger fertig wird, ja? Und dann bin ich an der Reihe. Ansonsten warte ich darauf, dass das bei dem Podcast-Mokel langsam mit dem Flusssurfen weitergeht. Der hat mich so angefüttert mit dem Thema. Das jetzt hier mit dem Surf-Hype und so war ja ganz interessant, aber ich brenne auf mehr Informationen. Von daher, ich weiß es aus sicherer Quelle, heute gibt's die Fortsetzung der Folge mit dem Moritz von der IGSM. Wer also die Vorgängerfolge noch nicht gehört hat, geht doch mal nochmal schnell zurück. So, yeah, ich bin dran, mein Timeslot. Wow, jetzt wird gerockt.
Naja, also wenn der Surfer-Dude da so drauf drängt, dass wir da jetzt unbedingt mal mit dem Rapid Surfen jetzt schon weitermachen, dann würde ich ihm den Gefallen mal tun, ne? Also auch noch einmal von mir offiziell, wer die Folge 87, Geschichte der Flusswelle, Eisbach und Floßlände noch nicht gehört hat, geht am besten einmal dahin zurück. Das ist nämlich der erste Teil unseres Gesprächs und da kommt schon eine ganze Menge bei raus, worauf wir in diesem zweiten Teil erst noch aufbauen. Von daher einmal zurück bitte und dann hier wieder her. In dem Sinne erstmal herzlich willkommen zurück an alle. Wer meinen Instagram-Account verfolgt oder meinen Newsletter abonniert hat, der weiß, dass ich diese Woche eigentlich was anderes geplant hatte. Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen in dem Themenkomplex Surf-Hype und ähnliches bleiben. Aber die letzte Woche, da war ich der Wurm drin irgendwo. Und zwar hatte ich schon einen Termin mit dem lieben Ted von Surf Ink Tattoos. Und wir saßen auch schon einmal kurz zusammen und die Technik hat aber nicht mitgespielt. Irgendwie war das vom Ton her nicht gut und ich wollte es ja auf Instagram live streamen und das hat auch nicht so richtig funktioniert mit einem Gerät, da alles ein bisschen problematisch. Dann haben wir zwei weitere Termine die Woche gehabt und es kam irgendwie beide Male was dazwischen, so dass ich das Ganze jetzt erstmal vom Tisch nehmen musste. Davor hatte ich tatsächlich auch schon die liebe Steffi von dem Wellenprojekt Wolfratshausen zu Gast, das ja leider mittlerweile vom Tisch ist. Und da funktionierte auch der Instagram-Stream nicht. Irgendwie konnte sie sich in ihren Account nicht einloggen, sodass ich es nicht streamen konnte. Also ja, dickes Sorry für alle, die sich da irgendwo Zeit genommen haben, sich den Termin vielleicht sogar geblockt haben. Der Surfing-Tattoo-Termin wird nachgeholt. Wolfratshausen gibt's nächste Woche aus der Konserve. Und in Zukunft wird das wieder besser klappen. Ja, und von daher ziehen wir jetzt die Flusswellen-Geschichten erstmal weiter vor. Und wir machen einfach mal ohne Unschweife weiter mit dem Gespräch von vor 3 Wochen. Viel Spaß dabei. Ja, sicherlich in München ganz stark auch fühlbar, aber ja, der Surf-Hype ist ja so ein weltweites Phänomen. Gefühlt sind ja wirklich auch überall im Moment Wellenprojekte geplant, die den Surfsport einfach noch viel mehr bei uns ins Inland holen sollen. Und viele von diesen Initiativen betreut ihr auch so ein Stück weit mit, wenn ich das richtig gesehen habe. Bevor wir dazu kommen, der Eisbach, habe ich jetzt gelesen, oder halt die Wellen in München, sind die einzigen Wellen, die tatsächlich jetzt bisher noch immer kein so ein richtiges Betreibermodell haben. Ist das korrekt? Auch ihr als IGSM seid nicht unbedingt verantwortlich für die Welle und was da passiert.
Für den Eisbach nicht, aber wir sind es jetzt seit letztem Jahr für die Floßlände. Und das ist natürlich ohne das jetzt negativ bewerten zu wollen, was andere Welleninitiativen vorgemacht haben, dass man eben als Verein auch dann als Betreiber von so einer Welle fungiert. Ja. Aber der Eisbach ist in der Verantwortung von der Stadt München. Die Stadt München ist quasi Betreiber und hat auch da eben diese Verkehrssicherungspflichten und eine Versicherung abgeschlossen und sowas, was dazu gehört. Genau, und bei der kleinen Eisbachwelle, da ist das Surfen immer noch verboten und da wird das auch nur toleriert.
Wie wird das Ganze dann geregelt da, dass jeder so irgendwo seinen Timeslot bekommt? Ist das eine Sache, die von alleine läuft oder ist tatsächlich jemand da, der da irgendwo auch ein Auge drauf hat?
Nee, also an keiner Welle gibt's irgendjemanden, der da sich zuständig fühlt, irgendwie Timeslots oder sowas zu verteilen. Das wollen wir auch nicht, so ein Slot-System. Also selbst an der Floßlände, wo wir jetzt der Betreiber sind, ist es auch so, dass jeder da surfen kann, also nicht nur unsere Vereinsmitglieder. Und jeder kann da jederzeit hingehen und surfen, da gibt's kein Slot-System oder sowas. Ich kann verstehen, dass andere Welleninitiativen das einführen. Also wenn man jetzt irgendwie eine Welle plant, Und dann als Verein da auch laufende Kosten hat, dann muss man natürlich auch ein bisschen was verlangen für, dass die Leute da surfen gehen. Und man muss natürlich auch so irgendwie das managen, dass da nicht so viele Leute auf einmal stehen. Okay, ja.
Wie ist das mit der Instandhaltung? Du sagtest, der Eisbach ist tatsächlich immer noch so, wie ihn Walter Strasser hinterlassen hat. Da ist nichts umgebaut worden und das hält immer noch, so richtige Qualitätsarbeit aus den 80ern.
Ja, der hat da eben Eisenbahnschwellen reingetuniert, weil er sich dachte, Eisenbahnschwellen, die halten halt 100 Jahre und bisher halten sie auch noch. Ja, es gibt nur so, es gibt da so Holzbänke auf der einen Seite, die den Leuten ein bisschen den Einstieg erleichtern, die da aber nicht, also fest irgendwie festgeschraubt sind oder reinbetoniert oder sowas, die da einfach aufgestellt sind. Und das machen dann wir als Verein tatsächlich, dass wir also mit unseren Mitgliedsbeiträgen das finanzieren, dass die erneuert werden oder sowas.
Ja. Im letzten Sommer, als ich auf euch auch aufmerksam geworden bin, erst so richtig, da gab es anscheinend Probleme bei der Floßlände. Was war denn da eigentlich genau los? Warum sollte das dicht gemacht werden quasi?
Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Also die Floßlände hat früher, war auch 24 Stunden eigentlich surfbar. Und da hat man auch keinen Einbau oder irgendwas gebraucht. Da ist einfach eine Welle von alleine entstanden, so wie am Eisbach eigentlich auch. Und das war dann 2008, als die Stadt oder die Stadtwerke entschlossen haben, dass sie eigentlich das Wasser, was da durch den Kanal fließt, lieber in ihr Kraftwerk umleiten wollen. Und da wurde eben die Wassermenge so weit reduziert, dass da irgendwann gar keine Welle mehr entstanden ist. Und dann hat sich die IGSM darum gekümmert, die damals dann auch erst wirklich ein Verein geworden ist. Davor war das nur eine Interessensgemeinschaft wirklich, da was dagegen zu tun. Und da gab es dann ein paar technisch versierte Leute im Verein. Das war der Wolfgang Fischer, der Philipp Altenhöfer und der Robert Meyer-Staude. Das ist ein Professor an der Hochschule München, der sich auch mit Strömungsmechanik beschäftigt und der eben so Strömungssimulationen machen konnte. Und die haben dann zusammen einen Einbau entworfen und so Lamellen aus Plastik, den man dann da reinschrauben konnte. Und dann eben auch mit dieser geringen Wassermenge hat sich dann wieder eine stehende Welle gebildet und dass man da wieder surfen konnte. Und genau, das war ungefähr 2015. Und reingebaut hat das damals das Baureferat, also der Einbau wurde von uns entworfen, aber wurde dann mit Unterstützung eben der Stadt reingebaut. Und das wurde dann 7 Jahre, ging das auch ganz gut. Und wir haben uns aber immer weiter dafür eingesetzt, dass wir eigentlich mehr Wasser bekommen, weil das war trotzdem nur so, dass man da ungefähr nur 5 Stunden am Tag und eben nur von Mai bis September surfen konnte. Das hängt damit zusammen, dass da durch den Kanal auch Flöße durchfahren. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, also das ist auch so eine Münchner Tradition, dass man da so eine Floßfahrt mieten kann und dann fährt man da mit 100 Leuten auf so einem Floß, da wird reichlich Bier getrunken und da fährt man dann 6 Stunden die Isar runter und am Schluss kommt man irgendwie da bei der Floßlände raus. Da ist eben so eine Rutsche, wo die Flöße runterfahren und da ist dann die Welle. Und nur wenn die Flöße fahren, dann kriegen wir überhaupt Wasser, weil die Flöße die einzigen sind, die wirklich Wasserrechte haben. Ja. Genau, ansonsten wird das Wasser halt verstromt und nicht da durchgeschickt. Ja, 7 Jahre lang war da ein Designbau drin und man konnte da 5 Stunden am Tag surfen. Und dann gab es irgendwann eine große Aktion, wo man gesagt hat, ja, wir wollen jetzt mehr Wasser. Und dann hat die IGSM eine Verhüllungsaktion am Eisbach gemacht. Die hat den Eisbach mit Bauzäunen abgesperrt, sodass die Zuschauer nicht mehr zuschauen könnten. Und haben gesagt, ja, hier, schaut mal, das Surfen ist eine große Attraktion in München. Wenn ihr das Surfen unterstützen wollt, dann gebt uns bitte mehr Wasser an der Floßlände. Und dann hat der damalige und auch jetzige noch Bürgermeister, Dieter Reiter, angewiesen, dass da jetzt 15 Stunden am Tag, nicht nur 5 Stunden, sondern 15 Stunden am Tag das Wasser durchfließen soll, dass wir von 6 Uhr in der Früh bis 9 Uhr abends da surfen konnten. Und das ging dann 2 Jahre lang gut. Das waren dann diese Corona-Jahre 2020, 2021. Und 2022 hieß es dann plötzlich, ihr könnt in Zukunft zwischen 10 und 15 Stunden da surfen. Wir machen da gewisse Umbaumaßnahmen, dass die Stadtwerke in der Nacht ein bisschen mehr Wasser einsparen können. Dafür können sie untertags mehr Wasser durchschicken. Aber im Gegenzug müsst ihr für diesen Einbau eine wasserrechtliche Genehmigung beantragen. Und ihr müsst als Verein den Betreiber da machen. Ihr müsst die Haftung übernehmen, müsst eine Versicherung abschließen, Schilder aufstellen, tägliche Sichtkontrollen machen und solche Sachen. Da haben wir uns lange dagegen gestemmt. Aber schlussendlich haben wir gesagt, bevor die Welle jetzt wirklich ganz versiegt, und das war wirklich die Gefahr, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätte es die Welle wahrscheinlich einfach nicht mehr gegeben. Und deswegen haben wir gesagt, letztes Jahr, wir machen es. Haben uns dann um diese ganzen Sachen gekümmert, diese Genehmigungen zu beantragen, Versicherungen abzuschließen und so weiter. Und haben das auch hinbekommen und hatten zwar eine verkürzte Saison und dann wegen dieser anhaltenden Trockenheit letztes Jahr haben sie uns dann doch auch wieder weniger Wasser gegeben. Da gibt es jetzt dieses Jahr dann wahrscheinlich noch Verhandlungen mit der Stadt, wie dann zukünftig die genauen Wassermengen ausschauen sollen. Aber wir sind jetzt eigentlich offiziell der Betreiber für die Floßlände und werden das auch weiterhin machen, insofern wir auch das Wasser bekommen, was wir uns wünschen.
Ja, zeigt ja wirklich, wie groß die Szene ist, dass dann auch so ein Verein auf über 600 Mitglieder angeschwollen ist jetzt schon. Ne? Ist ja, da kann man ja dann auch schon ein bisschen was machen, wenn man so eine Größe als Verein hat. Sind da viele, die dann auch ehrenamtlich helfen, da entsprechend diese Sichtkontrollen und sowas, oder sind die meisten einfach Unterstützer?
Also die meisten sind tatsächlich einfach Unterstützer, also unterstützen uns mit ihrem Mitgliedsbeitrag. Das ist aber auch teilweise unsere Schuld, also von der Vereinsorganisation. Ich glaube, da müssen wir auch lernen, ein bisschen professioneller zu werden und auf diese große Manpower, die wir da haben, mit 600 Mitgliedern mehr zurückzugreifen und unsere Mitglieder mehr einzubinden. Aber eben diese Sichtkontrollen zum Beispiel, da haben sich glücklicherweise viele Mitglieder gemeldet, die das dann ehrenamtlich freiwillig durchgeführt haben.
Ja, okay, cool, ja. Ja, die IGSM, Interessensgemeinschaft für Surfen in München e.V., beschränkt ihr euch da jetzt hauptsächlich auf die Wellen, die da sind, beziehungsweise habt ihr weitere in Planung und helft ihr auch anderen Wellenprojekten? Da gibt es ja wirklich sehr viele mittlerweile, die Sachen planen. Seid ihr da als Verein überregional auch schon tätig?
Also würde ich fast eher umgekehrt sagen. Es sind, glaube ich, eher die anderen Welleninitiativen, die uns unterstützen, weil du hast vorher schon gesagt, also München ist ja irgendwie die Surfhauptstadt München. Den Titel hat sie sich mal selber gegeben. Und im Moment ist es aber so, dass überall neue Wellen gebaut werden, außer in München. Also München ist eigentlich der Status unverändert und uns wird eher das Leben schwerer gemacht in dem Sinne, dass wir zum Beispiel da in der Floßlände die Betreiber machen müssen. Es gibt schon seit vielen Jahren Wellenprojekte in München, neue Wellenprojekte, die geplant sind. Da gibt es zum Beispiel ein Projekt, das heißt Tucherpark, das ist ein bisschen weiter hinten im Englischen Garten. Da ist eine Welle geplant, auch von diesem Robert Meyer Staude, den ich schon mal erwähnt habe, der auch in diesen Konstruktionen an der Floßlände mit entworfen hat. Da hat es bisher daran gescheitert, dass da einer der Anwohner oder der Mieter, konkret die Hypovereinsbank, die da ein Gebäude mietet, was da angrenzt, das Projekt bisher verhindert hat. Da sind wir aber jetzt, hat sich die Situation ein bisschen geändert. Also die Hypovereinsbank wird da wahrscheinlich in ein paar Jahren rausgehen. Und der neue Besitzer des Areals hat total Lust da auf diese Surfwelle. Und deswegen sind wir guter Dinge, dass dieses Projekt auch realisiert wird. Aber das wird sich wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre ziehen. Dann gibt es noch ein anderes Projekt. Das ist dann in der Isar wirklich, an der Wittelsbacher Brücke. Da gibt's im Fluss so eine Schwelle. Das ist, glaube ich, ein Kabelkanal, der da drunter verläuft. Und da ist es auch jetzt schon so, dass da bei Hochwasser sich manchmal eine Welle bildet, die Leute auch surfen, was natürlich auch nicht ganz ungefährlich ist bei Hochwasser. Und da gab es schon 2016 eine Machbarkeitsstudie, die von der Stadt in Auftrag gegeben wurde, die die Universität Innsbruck und die Firma Dreamwave, die ja auch die Wellen in Nürnberg und in Hannover gebaut haben, durchgeführt hat. Und wir warten seit 2016 auf diese Veröffentlichung von dieser Machbarkeitsstudie. Wir wissen, dass sie durchgeführt wurde. Wir wissen auch ungefähr, was drin steht. Aber da ist seitdem leider nichts mehr passiert.
Gut, aber auf jeden Fall ist einiges geplant. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man ja auch überall vielerorts, dass es ein großer Akt ist, so ein Projekt auf jeden Fall umzusetzen. Ne? Es sind sehr viele Projekte, die irgendwo da schon seit Jahren dabei sind, da die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen.
Ja, wenn man sich das anschaut, also diese Wellenprojekte in Nürnberg und in Hannover, die haben auch alle 10 Jahre gebraucht, bis die Welle dann wirklich stand. Und es gibt auch dann Beispiele, wo es dann am Schluss sogar scheitert, wie in Wolfratshausen zum Beispiel, wo die 8 Jahre eine Welle geplant haben und am Schluss ist es dann wegen ein paar 100.000 Euro oder sowas, weil es teurer geworden ist als geplant, wurde es dann gecancelt. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Und München braucht auf jeden Fall neue Wellen. Wir haben zwar 3 Wellen, aber wir haben auch mit Abstand am meisten Surfer. Und ich habe es ja vorher schon erwähnt, an der Flusslände sind teilweise 40 Leute im Sommer. Und eigentlich brauchen wir dringend neue Wellen und vor allem auch neue Wellen, wo auch Anfänger surfen
wenn
können.
Wenn 100 Leute Schlange stehen, ist das ja auch nicht der Sinn der Sache. Ne? Hast du irgendwie so eine Art Überblick, wie viele Flusswellenprojekte es im Moment in Deutschland gibt? Ich habe gerade, als ich jetzt meine Instagram-Story gepostet habe, tatsächlich auch eine Anfrage von der Welle in Gießen bekommen, von der ich noch nichts wusste. Es gibt so viele, glaube ich. Hast du da irgendwie eine ungefähre Zahl?
Also alle kenne ich, glaube ich, auch nicht. Du musst mal bei uns auf die Webseite schauen. Ich glaube, da stehen zumindest die meisten. Wir haben so ein loses Netzwerk zusammen mit allen deutschen Flusswelleninitiativen. Ich glaube, da sind wirklich alle dabei. Das wird auch organisiert von Quirin Rohleder. Da treffen wir uns alle paar Monate online und besprechen eben so Sachen, so eine Art Selbsthilfegruppe für Flusswelleninitiativen, wo man sich dann über die ganzen bürokratischen Hürden, denen man da entgegensteht, ein bisschen auslässt und sich da versucht, gegenseitig zu unterstützen. Ja. Aber so die wichtigsten Wellenprojekte, glaube ich, oder die Wellenprojekte, die am weitesten sind, sind jetzt Hannover, also ist ja eigentlich fertig. Ja. Ne? Ist jetzt dann bald Eröffnung. Dann diese Chiemgau-Welle, die ist auch relativ weit. In Regensburg ist jetzt gerade eine Machbarkeitsstudie fertiggestellt worden. Und in Augsburg sind sie auch relativ weit.
Ja, okay. Also ist ja schon mal einiges.
Genau, und die in Gießen, die du erwähnt hast, die sind glaube ich, auch ganz auf einem guten Weg, ja.
Ja, diese Woche haben wir ein Titelbild, das jetzt nicht unbedingt das Thema widerspiegelt, das ich aber sehr lustig fand, dass der Markus von Freaks of Fashion letzte Woche gezeichnet hat und mir geschickt hat. Und dann meinte ich, ach komm, pass auf, das kann ich jetzt direkt für diese spontanen Änderung, diesen Vorzug dieser Folge, nehme ich direkt als Titelbild, einfach weil es witzig ist. In diesem Sinne in meinem Werbeblog wieder einen herzlichen Dank an Markus von Freaks of Fashion. Checkt mal seinen Instagram-Account, checkt mal seine Webseite. Da gibt's immer lustige Designs, entweder zum einfach schnell mal anschauen und konsumieren oder auch um schöne Dinge zu kaufen, zum Beispiel Klamotten oder Sticker für den Laptop, für das Auto, um das Board sich gestalten zu lassen, die Skier, die Snowboards und alles, was man so sich vorstellen kann. Toller Laden, checkt's aus und vielen Dank an Markus. Vielleicht nochmal für alle, die heute diese Folge hier zuhören und denken, da hat der Typ aber ein paar Fragen vergessen. Mann, das hätte mich noch interessiert und jenes hätte mich noch interessiert. Tragt euch doch gerne in meinen Newsletter ein und seid beim nächsten Gespräch einfach live mit dabei. Dann könnt ihr nämlich eure Fragen, die ihr habt, direkt in den Chat ballern und ich stelle sie dann für euch stellvertretend meinem Gast. Würde mich freuen, denn ich habe öfter mal dann schon den Eindruck, dass ich dann im Nachhinein noch denke, das hätte man noch mal fragen können. Aber naja, nehmt die Chance einfach mal wahr. Ganz egal, wo ihr diese Folge zuhört, in jeder App, bei jedem Streamingdienst oder sonst wo gibt es eine Sonderseite, wo die Shownotes verzeichnet sind. Da findet ihr alle klickbaren Links über alles, was wichtig ist zu dieser Folge. Sprich Kontakt zu mir, Kontakt zu meinen Gästen, meine Podcast-Partner samt Rabattcodes und klickbaren Link. Wenn ihr diesen benutzt, helft ihr gleichzeitig mir, denn ich bekomme eine kleine Provision für jeden Kauf, den ihr tätigt. Und ihr findet auch die Anmeldung für den Newsletter.
Werbung Ende.
Was sind so vielleicht grob zusammengefasst, was sind so die größten Hürden und die größten Gegner oder Probleme, die auftauchen, wenn man so ein Projekt plant? Das sind meistens Fischereivereine und natürlich irgendwelche Umweltverbände, nehme ich an, ne?
Sehr, ja, genau, das würde ich auch sagen. Also wenn man in einen offenen Fluss irgendwas bauen will, dann müssen natürlich immer alle Leute, die auch oder alle Institutionen, die auch irgendwie diesen Fluss nutzen oder die da irgendwelche Bedenken haben könnten, angehört werden. Und das sind zum einen Umweltschutzbehörden, Fischereivereine, Bootsverbände, also Kanu-, Kajakverbände. Und oft führt das halt dazu, dass man dann zum Beispiel, wenn man eine Welle bauen muss, auch noch irgendwie einen Fischaufstieg bauen muss, damit die Fische da nicht als unüberwindbares Hindernis immer noch durchkommen durch die Welle. Und ja, manchmal kann man auch gar keine Welle bauen, weil dann irgendwie dort der Huchen leicht oder was weiß ich. Ja. Das sag ich jetzt mal so. Bisschen abwertend, aber also sehen wir jetzt auch gerade, wir sind jetzt gerade dabei, zum Beispiel für die Floßlände einen neuen Einbau zu beantragen, der verstellbar sein soll, mit dem wir uns ein bisschen unabhängiger machen können von den Pegeln, weil die auch manchmal ein bisschen schwanken. Und da müssen wir eben auch wieder diese ganzen Institutionen durchlaufen. Und und dann kommt halt auch, irgendwie hat dann doch wieder jeder irgendwelche Bedenken und das muss man dann halt irgendwie versuchen zu klären.
Ja, ja. Also es geht hauptsächlich um lokale Tierbestände.
Also da können dir wahrscheinlich die anderen Welleninitiativen mehr drüber berichten als ich. Was ich gehört habe, zum Beispiel kritische Themen sind also diese Fischdurchgängigkeit. Es kann auch sein, dass da irgendwelche seltenen Vögel nisten oder sowas, das kann auch ein No-Go sein. Wasserqualität ist zum Beispiel, das ist ein Thema, wo die in Stuttgart diese Neckarwelle bisher dran gescheitert ist, ne, weil der Neckar keine Badewasserqualität hat. Dürfen die da keine Welle bauen.
Ah ja, okay. Also quasi auch gesundheitsbedingte Sachen für die Surfer und Surferinnen, die dann ins Wasser gehen würden. Ich hatte mit dem Dunstkreis der Black Forest Wave schon mal ein bisschen gesprochen. Die sagten, sie hatten tatsächlich verhältnismäßig wenig Probleme, weil sie halt schon ein Kanal sind, der Bestand, ein industriell genutzter Kanal. Das ist wahrscheinlich ein riesiger Unterschied, ne, ob man da irgendwo einen halbwegs nativen Fluss noch nimmt oder einen Kanal.
Das denke ich auch, ja. Also ein Kanal ist immer einfacher, eine Welle zu bauen, einerseits eben wegen Naturschutz. Andererseits ist es auch besser, weil du meistens geregelte Pegelstände hast, also Ober- und Unterwasserstand ist halt oft irgendwie durch ein Wehr geregelt in so einem Kanal. Deswegen können wir an der Floßlände auch eigentlich mit so einem statischen Einbau relativ gut surfen. Das würde jetzt in der offenen Isar oder sowas niemals funktionieren, weil da einfach die Pegel zu stark schwanken.
Okay. Letzte Woche hatte ich den österreichischen Surfer, auch verstärkt River-Surfer Lukas Heidermoser zu Gast. Wir haben über das Surfen von Wildflüssen in den Alpen geredet. Da, was ich vergessen habe, ihn zu fragen, was ich vielleicht nochmal jetzt nachreichen könnte. Darf man das eigentlich in einen wilden Fluss, wenn es jetzt nicht gerade Nationalpark oder Naturschutzgebiet ist, mit seinem Brett reinspringen und eine Welle surfen, die da entsteht? Oder ist das, wenn auch, nur höchstens eine Duldung?
Also in München wird das so gehandhabt, da gibt es die sogenannte Bade- und Bootsverordnung und das Surfen ist für die Behörden quasi dasselbe wie Bootsfahren. Ja, das ist irgendwie so formuliert, das Befahren eines Gewässers mit einem ohne eigenen Antrieb oder sowas. Ja. Und bei uns in der Bade- und Bootsverordnung ist genau geregelt, wo in der offenen Isar man fahren darf und wo nicht. Also zum Beispiel, wenn man weiter in die Stadt reingeht, dann darf man da nicht mehr mit dem Boot fahren und da darf man dann auch nicht mehr surfen. Wenn es jetzt weiter aus der Stadt rausgeht, dann ist eigentlich überall da, wo du Boot fahren darfst, darfst du auch surfen im Gemeingebrauch. Dann nur wieder zum Beispiel, wenn dann Hochwasser ist oder sowas, ab einer bestimmten Meldestufe Hochwasser ist es dann wieder verboten. Aber da ist das Bootfahren dann auch verboten.
Ah, okay, ja. Dann gibt es die Unterscheidung Wellen mit und ohne Energiebedarf. In München braucht ihr gar keine Energie oder wenn nur minimal, denke ich mal. Ne?
Also an der Floßlände brauchen wir gar keine Energie. Wir haben auch gar keinen Strom für den Einbau. Wie gesagt, der Einbau ist einfach nur statisch bisher. auch der neue verstellbare Einbau wird ohne Strom funktionieren. Was uns halt immer vorgeworfen wird, ist, dass wir das Wasser, was wir für Surfen brauchen, dass wir das dem Kraftwerk wegnehmen und dass somit quasi der Ökostromproduktion verloren geht. Wobei man sagen muss, also erstens mal ist es ein sehr, sehr geringer Anteil von dem Gesamtstromverbrauch in München. Also es bewegt sich im Promillebereich. Andererseits finde ich es auch legitim zu sagen, dass wenn man Sport macht, dass es auch ein bisschen Strom kosten darf. Ne? Jede Sporthalle muss auch beheizt werden und braucht auch Strom. Und tatsächlich, dieser Strom bewegt sich ungefähr in dem Rahmen, den du brauchst, um eine Sporthalle zu unterhalten. Und wenn man noch ein bisschen langfristiger oder wenn man noch ein bisschen weitläufiger denkt, dann ist es ja so, dass wenn du für die Leute eine Sportmöglichkeit schaffst in der Stadt, ja, wo die Leute in der Stadt ihren Sport ausüben können, dann glaube ich, ist die Gesamt-CO2-Bilanz immer positiv. Weil was machen die Leute, wenn sie hier nicht surfen können an der Floßlände? Entweder gehen sie zum Beispiel zur Jochen Schweizer Arena in die pumpenbetriebene Welle oder sie fliegen irgendwo hin ans Meer und surfen da. Also deswegen glaube ich, ist es immer gut für die Umwelt und es ist immer ökologisch sinnvoll, so eine Flusswelle zu bauen.
Hätte ich jetzt auch so bewertet. Dann denke ich, kommen wir auch langsam zum Ende. Ich wollte jetzt noch mal einmal hier in die Instagram-Runde fragen, ob noch irgendjemand eine konkrete Frage hat, die ich vergessen habe. Dann haut sie doch einmal gerade schnell in den Chat rein und wir beobachten den eben mal kurz. Ansonsten können wir auch gleich noch mal drauf zurückkommen. So als Abschlussfrage vielleicht noch, wenn du jetzt zurückdenkst an Eisbacherinnerungen und aber auch an Meereserinnerungen, ganz wie du willst, gibt es irgendeinen ganz bestimmten Surfmoment, den du vielleicht mit uns teilen magst, der so einen schönen Abschluss des Ganzen bietet?
Ja, also vielleicht diese Saison 2020 an der Floßlände, das war eben dieses erste Corona-Jahr, wo man eigentlich auch sonst fast gar keinen anderen Sport mehr machen konnte, als irgendwelche Einzelsportarten draußen in der Natur. Das war einfach ein tolles Erlebnis, auch da diese Community an der Floßlände kennenzulernen. Es war tatsächlich so, dass ich mir da beim Surfen in diesem Sommer den Finger gebrochen habe, weil ich mit Volker Racho gegen die Wand gefahren bin und konnte dann eigentlich 6 Wochen, glaube ich, durfte ich nicht surfen, hatte dann so ein Gips an der Hand und irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten nach 2, 3 Wochen und dann habe ich mir einfach eine Plastiktüte über den Arm gezogen und bin dann zur Floßlände gegangen und habe dann mit dieser Plastiktüte über den Arm gesurft und werde heute immer noch darauf angesprochen und sagen, hey, du bist doch der mit der Plastiktüte da und dem Gips gesurft hat. So, das ist eine ganz nette Erinnerung.
Das ist wieder Torbahn beim Fußball. Das bleiben ewige Legenden in den Annalen der Vereinsgeschichte. Hier habe ich gerade eben von Sven noch eine absolute Klassiker-Grundsatzfrage gelesen. Pineapple on a Pizza, yes or no? Ich sage, ja, kann man machen.
Für mich nein.
Muss ich aber nicht unbedingt haben. Gucken, hier ist noch, welche Bordlänge fürs Flusssurfen sehe ich gerade noch. Ja. Kann man, glaube ich, nicht hundertprozentig sagen. Ne? Kommt auf die Welle an.
Also für denjenigen, der das geschrieben hat, würde ich sagen, an der Floßlände auf jeden Fall möglichst lang, also möglichst 8 Fuß, 9 Fuß oder sowas. Das ist natürlich nur Spaß. Also das kommt immer auf die Welle drauf an. An der Floßlände ist es tatsächlich so, dass man sehr kurze Bretter braucht. Steht auch auf unserer Webseite, wenn sich die Leute da informieren wollen. Genau, aber tendenziell natürlich im Fluss surft man eher mit kürzeren Brettern als im Meer.
Ja, ein guter Beleg dafür, wirklich wie groß das Thema mittlerweile ist. Es ist mittlerweile sowas in so eine Richtung Interessensvertretung für Flusswellenprojekte und sowas geht. Vielen Dank nochmal an Moritz für die ganzen Informationen. Auch spannend die Selbsthilfegruppe, in der man sich mit über die ganzen Probleme und Hürden informieren und austauschen kann und sich wahrscheinlich auch mal ausheulen kann, was gerade wieder alles schiefgelaufen ist und noch alles an Steinen in den Weg gerollt wurde. Spannendes Thema. Da wird auch einiges weiter zu kommen. In der nächsten Woche, habe ich ja schon angekündigt im Intro, werde ich mit Steffi von Wolfratshausen sprechen, wo das Projekt leider nicht geklappt hat. Und sie wird uns eine sehr ehrliche Einschätzung geben, was da alles so als Pilotprojekt damals so ziemlich nicht bedacht wurde und wie das mittlerweile bei den aktuelleren Projekten alles ein bisschen besser planbar ist. Und wir werden auch viel darüber sprechen, was tatsächlich in so kleinen Ortschaften persönliche Hindernisse sind, dass Leute tatsächlich gegen Initiativen gegründet haben, die diese Welle nicht wollten, aus Angst vor diversen Sachen und allerhand mehr. Schaut wirklich mal einmal auf der Seite von der IGSM nach. Da ist wirklich eine riesige Liste von Flusswellenprojekten, die aufgelistet, die alle noch irgendwo in Gange sind. Da ist schon spannend, da findet ihr bestimmt auch das Passende in eurer Nähe und vielleicht mögt ihr es ja unterstützen. Ich glaube, diese ganzen Projekte sind darauf angewiesen, dass Leute sie tatkräftig unterstützen, die surfen wollen. Über diese Tatsache erfahren wir in der nächsten Woche dann auch noch ein bisschen mehr. Schaut einfach mal nach. Zu der ersten Folge mit dem Moritz hatte ich übrigens auch einige Rückmeldungen und da habe ich auch schon einige neue Gesprächspartner akquiriert, die tatsächlich gerne mit mir ihre Erfahrungen aus der Eisbach-Historie teilen wollen, also Leute, die auch schon wirklich lange dabei sind, die auch von Moritz sogar hier in der Folge schon erwähnt wurden. Da könnt ihr also auch wirklich gespannt sein, was da noch alles kommt. Das Thema Eisbach und Flusswelle an sich ist tatsächlich einfach viel größer, als ich es vorher noch irgendwie angenommen hatte. Und es gibt so viel spannende Geschichten rundherum zu erzählen. Da wird einiges kommen, aber auch immer wieder unterbrochen durch andere Themen. Versprochen. Bis es in der nächsten Woche weitergeht, habt ihr jetzt eine Woche Zeit, mir einen kleinen Gefallen zu tun, meinen Podcast zu abonnieren und mir vielleicht eine kleine Rezension auf Spotify oder Apple Podcasts hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, insbesondere über eine Textrezension bei Apple Podcasts. Super immer da was zu lesen, öffentlich, da würdet ihr mir sehr mithelfen und ich bedanke mich im Voraus. In diesem Sinne, macht es gut, eine schöne neue Woche. Tschüss!
Ja, denn mal los mit die weiteren Wellenprojekte, würde ich sagen. Kann man nicht genug von haben. Und so ein Verein dahinter passt auch auf jeden Fall. Da werde ich mal drüber nachdenken, da ein bisschen tätig zu werden bei den ein oder anderen Initiativen. Für alle, die sich fragen, wo ich eigentlich bin, ich sitze hier jetzt auf dem Partyboat und schibber ein bisschen über die Isar noch. Kann ja auch nicht schaden, die Surf-Session war allererste Sahne vorhin. Jetzt entspanne ich hier mit dem Mars. Mir ist aufgefallen, der Typ hat die Spotify-Playlist vergessen, Alter. Ja, da hole ich jetzt mal nach. Pass auf, ich nutze die Chance. Ich vote da mal ganz schnell zwei Titel rein. Jimmy Eat World mit The Middle und die Band Ween mit Object. Ich frag gleich mal den Party-DJ, ob er das nicht auch mal abspielen kann hier. Mucke technisch ist nämlich nicht so besonders hier bisher. So, gehabt euch wohl, schöne Woche und Servus, Leute. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.